Herzlich willkommen beim Podcast Verschwörungsfragen, der Podcast des Beauftragten gegen Antisemitismus und für jüdisches Leben der Landesregierung Baden-Württemberg.
So, ja, herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer und jetzt auch liebe Zuschauerinnen und Zuschauer beim Podcast Verschwörungsfragen von mir, Michael Blume, dem Beauftragten gegen Antisemitismus und für jüdisches Leben. Und ich werde oft gefragt, warum man in dem Job eigentlich nicht verzweifelt. Und das tue ich nicht, weil es tolle Menschen gibt, und zwar quer durch alle Religionen und übrigens auch ohne Religion, die mit mir gegen Hass, gegen Gewalt, gegen Rassismus, gegen Antisemitismus stehen. Und heute ist was Besonderes, deswegen auch die Kamera. Heute sind wir nämlich bei einer Sukkah, in einer Laubhütte, wo jüdische und muslimische Freundinnen und Freunde zusammenarbeiten. Ja, wir haben vorher schon gesagt, hier wird der Weltfrieden schon auf dem Marienplatz Realität, mitten in Stuttgart. Und wenn wir Stuttgarter das können, dann schafft ihr Berliner das auch irgendwann. Also, und damit möchte ich eigentlich auch schon anfangen, euch beide vielleicht einfach mal, dass ihr euch vorstellt. Maryam, wir sind auf dem Marienplatz, das passt ja, ja, Maryam, Maria, quasi die, ja, genau, die gleiche, wir nennen Maria, Maryam, du bist hier in dieser Initiative auch aktiv. Erzähl, wer bist du und warum bist du hier aktiv für den Weltfrieden?
Ja, hallo, mein Name ist Maryam, ich bin Projektmitarbeiterin bei Sukkah Zala. Ich habe Literatur und Islamwissenschaften studiert und bin seit jetzt knapp einem Jahr dabei. Und das war eigentlich ein großer Zufall. Ich habe gar nicht nach einem Job gesucht. Die Ausschreibung wurde mir weitergeleitet. Ich habe mit Oron telefoniert. Wir haben uns direkt verstanden. Und ich glaube, eine Woche später habe ich den Vertrag unterschrieben. Es ging super schnell. Wir arbeiten für den Verein Kubus. Der ist im Stuttgarter Westen. Und genau, unser Schwerpunkt sind Antisemitismus und antimuslimischer Rassismus, wie man im Namen oder im Titel des Projektes schon erkennt. Sukkah, hebräisch für Laubhütte, und Salam, arabisch für Frieden, zusammen die Laubhütte des Friedens. Und unser Ziel ist es, gemeinsam Seite an Seite Dialog zu schaffen, in den Dialog zu gehen und vor allem Menschen zu erreichen, die vorher noch gar keine Berührungspunkte mit diesen Themen hatten.
Cool. Wenn ich nachfragen darf, Literatur, Islamwissenschaft, was war so dein Schwerpunkt, so die Abschlussarbeit, was Historisches oder Soziologisches?
Also ich habe im Bachelor im Hauptfach Komparatistik studiert, Literaturwissenschaften, viel einfacher als Komparatistik, weil da muss ich ewig erklären, und im Nebenfach Islamwissenschaften, das heißt, ich habe in Literatur meine Bachelorarbeit geschrieben, und weil ich schon immer Theater und Schauspiel interessiert war, habe ich meine Bachelorarbeit über was ganz anderes geschrieben, also über ein Stück, Verrücktes Blut heißt das. Das passt auch gut in diesen Kontext. Das wurde nämlich von dem Regisseuren Nurkan Erpulat und Jens Hilje geschrieben als Antwort auf das Buch von Thilo Sarrazin.
Ah, super. Ja, Thilo Sarrazin hatte damals von mir Daten genommen, geklaut und verfälscht in seinem Buch. Also ich kann wirklich sagen, der Typ hat's nicht so mit Wissenschaft.
Nein, absolut
aber
nicht.
Wahrscheinlich kann man mit Theater da mehr bewirken, als wenn Leute wie ich Blogs schreiben. Oran, ich sehe schon, also das war sozusagen, das hat von Anfang an gepasst. Wie bist du dazu gekommen, diese Laubhütte mit zu errichten und mit zu betreiben? Vor allem auch Oran haben wir jetzt nicht so eine direkte Überleitung. Was bedeutet denn Oran?
Hallo zusammen, bin Oran. Oran bedeutet, also es sind eigentlich zwei Namen, die zusammengeschmolzen sind. Das ist Or auf Hebräisch Licht und Ron Glück. Also man kann sozusagen glückliches Licht, und ja.
Hier viel Nicken, viele Anwesende, ja.
Ich bin glückliches Licht.
Und glückliches Licht,
ja. Wie du weißt, im Judentum, vor allem in Chanukka, versuchen wir Licht in die Welt gegen die Dunkelheit zu kämpfen. Und das ist Sukkah Zalam, das ist, was wir versuchen zu machen. Einfach Menschen zusammenzubringen und, naja, ein Stück Tikkun Olam, Weltverbesserung zu treiben, genau.
Ja, ich erlebe dich auch so, dass du schon sehr lange so sehr konkrete Projekte machst. Ist das so, dass du, also das Licht sozusagen strahlt von Mensch zu Mensch? Du schreibst nicht irgendwelche Erklärungen, sondern du gehst raus und bringst Menschen zusammen. Ist das so dein Ding?
Also ich bin ein extrovertierter Mensch, und naja, seitdem ich in Deutschland bin, war ich immer unterwegs und habe über Israel, über Judentum aufgeklärt. Damals mit Rent a Jew, heutzutage Meet a Jew. Da war ich der Zweite in Baden-Württemberg komplett. Und irgendwann kam die Idee, warum nicht? Also Menschen wissen so wenig vom Judentum und von jüdischen Menschen, von Israelis. Ich will eine Sukkah errichten. Zu der Zeit hatte ich Kontakt zu Kubus e.V. durch ein paar Jugendaustausche. Also geflüchtete Jugendliche sind in mein jüdischen Jugendzentrum damals gekommen. Wunderschönen Austausch. Und ich dachte, okay, das müssen wir verbreitern. In der Gesellschaft, nur wenn ich, keine Ahnung, unterwegs bin und neue Menschen kennenlerne, bedeutet nicht, dass ich jedes Mal Aufklärungsarbeit machen will. Und nicht jede jüdische Person oder israelische Person ist dazu verpflichtet. Deswegen will ich eine Sukkah auf dem Schlossplatz einrichten. Und das war vor 5 Jahren ungefähr. Bin zu Frank Baumeister gekommen und meinte, Frank, lass eine Sukkah einrichten. Und er meinte, nein, das machen wir nicht. Ich sagte, hey, das ist eine geniale Idee, das machen wir. Und das machen wir nicht, weil einmalig und so wenig Zeit lohnt sich nicht. Wir müssen nachhaltig denken. Wie können wir noch mehr Menschen erreichen? Und wir müssen das komplex denken. In den Jahren haben wir ganz viele Anträge gestellt, haben wir uns überlegt, wie können wir das irgendwie schaffen, so etwas einzurichten, das ist A, teuer und B, komplex. Und wir haben so viele Jahre einfach Vorbereitungszeit uns genommen. Und dann, nach dem 7. Oktober, aber nicht dazu gehört, wurde unser Projekt befürwortet, bewilligt bei der Bürgerstiftung Stuttgart. Und seit letztes Jahr, Anfang letztes Jahres, bin ich Projektleiter von Sukkah Shalom. Und das war ein langer Weg und jetzt sitzen wir schon beim 3. Mal hier und die Sonne strahlt. Es ist ein bisschen heiß, aber ja,
we did it. Ein bisschen.
Also Licht und Wasser, ja, als Blume fühle ich mich sehr wohl hier. Und ich weiß nicht, ob ihr da, wir hatten ja damals darüber gesprochen, als ihr gekommen seid. Es war ja wirklich so, dass die Laubhütte und die Vorstellung, dass einmal in Zukunft alle Menschen auch gemeinsam in der Laubhütte feiern, sogar eine jüdische Friedenstradition ist. Und ich war so überrascht, dass...
Da hatte ich keine Ahnung. Das hast du mir zum ersten Mal gesagt und das war ein halbes Jahr, seitdem das Projekt entstand. Und ich habe versucht, tatsächlich an diesem Montag davon zu erzählen. Aber kannst du es bitte kurz erzählen, wie ist das genau geschrieben?
Ja, genau. Also für diejenigen, einige werden schon wissen, ich bin selber Christ, aber Religionswissenschaftler, also vergleichende Religionswissenschaft, da ganz ähnlich dran. Und es gibt natürlich immer auf das Ende der Zeiten gibt es sehr viele Überlieferungen in den Religionen. Manche sind sehr grausam, ja, Armageddon, Endschlacht. Es gibt aber auch Hoffnungserzählungen. Und in der jüdischen Tradition gibt es eine sehr alte Hoffnungserzählung, die quasi sagt, am Ende der Zeit, dass der Leviathan, also das quasi das Böse an sich, wird enden und dann treffen sich alle Menschen und feiern gemeinsam die Laubhütte und das Laubhüttenfest. Und ich nahm an, das habt ihr deswegen so geplant. Ich dachte, oh, das ist ja eine schöne Idee. Da hat ja jemand hier sich ordentlich im Talmud und oh nee, das ist ja toll, wir hatten keine Ahnung. Das war also wirklich, ihr erfüllt hier quasi eine Tradition, eine Mitzvot, ihr tut eine gute Tat, ohne dass ihr das geplant hättet. Und ich finde, das zeigt irgendwie, dass das Herz an die richtige Stelle führt. Ja,
Inshallah.
Inshallah, ja.
Ist das schön.
So Gott will. Seht ihr, wir sind uns ja schon.
Jetzt haben wir es. Islam, Judentum, Christentum.
Wie ist das? Also zu meinem Job gehören tägliche Anfeindungen, Hass, Antisemitismus, Rassismus. Meine Frau ist Muslimin, wir kriegen auch viel Sexismus, Rassismus ab, islamfeindliche Sachen. Eine Nachricht habe ich euch vorher gezeigt, nicht um euch zu erschrecken, sondern einfach, weil das halt zu meinem Alltag gehört. Ich habe Polizeischutz, wir können uns gegen diese Leute verteidigen. Was macht ihr für Erfahrungen? Ist das etwas, erlebt ihr Hass? Und wenn ja, wie geht ihr damit um?
Also, ich muss sagen, überraschend wenig. Und ich weiß nicht, hatten wir tatsächlich einen Fall, den man als Hass bezeichnen kann?
Also nicht unbedingt. Das sind, also am meisten ist es Falschwissen. Und dadurch, dass wir, unser Konzept ist, kommt rein als Menschen und geh raus als Menschen. Willkommen bei uns heißt, komm rein und lass über die Sachen reden. Also, wir sind hier jüdische und muslimische Menschen. Egal, woher du kommst, du bist bei uns willkommen. Wir wollen darüber reden, über die Sachen. Hast du Fragen, hast du irgendwelche Bilder im Kopf? Lass darüber reden. Und das schafft tatsächlich in den meisten Malen, wo Menschen mit diesen Hassbildern im Kopf kommen, Am Ende, nach einer halben Stunde, wo wir mit ihnen sprechen, kommen sie raus verändert, würde ich behaupten.
Ja, tatsächlich war das bisher so, dass Leute sehr, sehr skeptisch waren und so Dinge gesagt haben wie, ich halte nichts von Religion und ich weiß nicht, ob ich wiederkommen werde. Und 5 Minuten später dann, ah, vielleicht komme ich doch vorbei. Jetzt ist mir ein Beispiel eingefallen bei unserer allerersten Aufstellung, da wir sind normalerweise nie alleine hier in der Hütte. Und ich war gerade 5 Minuten, wirklich 5 Minuten alleine. Und da kam ein älterer Herr vorbei und hat halt seine antimuslimische Abneigung, sage ich jetzt mal, an mir ausgelassen und ist dann gegangen. Der wollte einfach in dem Moment einen Mülleimer. Ich war in dem Moment sein Mülleimer und es war dann auch okay. Ich weiß, wie ich darauf klarkomme. Ich weiß, damit umzugehen. Und wenn das Schlimmste in Anführungsstrichen ist, was uns hier passiert, dann können wir wirklich sehr, sehr froh darüber sein. Wie gesagt, 99,9% sind super schöne Erfahrungen.
Super. Also ich tröste mich auch immer ein bisschen damit, dass ich denke, wenn Leute wie ich sozusagen den ganzen Hate auf sich ziehen, dann haben die anderen vielleicht mehr Ruhe. Also wenn sich die Trolle sollen sich dann ruhig da an uns abarbeiten und hier dürfen dann die Leute herkommen, die wirklich an Dialog interessiert sind. Miriam, was du beschrieben hast, das erlebe ich auch. Also dass sehr häufig so getan wird, als sei Antisemitismus ein Religionskonflikt, so nach dem Motto Juden gegen Muslime oder Juden, Christen und Muslime gegeneinander. Und wenn es keine Religion gäbe, gäbe es auch keinen Krieg. Und dann wird das sozusagen so externalisiert und man versucht, die Gruppen gegeneinander auszuspielen. Wenn man sich ein bisschen damit befasst, weiß man natürlich, dass es überhaupt nicht so. Und letztlich findet man in jeder Religion, in jeder Gruppe auch Menschen, die Frieden wollen, die das Miteinander wollen. Verstehe ich dich also richtig, dass du sagst, okay, wenn dann jemand auch mal aggressiv oder mit Vorurteilen kommt, dann schlägst du nicht gleich zurück, sondern du versuchst sozusagen erstmal die Person trotzdem zu erreichen? Oder ist das jetzt nur aus dem Moment raus entstanden? Ist das sozusagen deine Grundeinstellung oder ja, wie gehst du damit um?
Du willst, dass ich ehrlich bin, oder?
Ja, unbedingt. Es ist auch alles on tape. Also noch in 5 oder deine Enkelkinder können das hören. Ja, also.
Ja, okay. Ich muss ehrlich sagen, in dem Moment war ich nicht Miriam die Privatperson, sondern Miriam die Projektmitarbeiterin. Und in dem Moment habe ich auch etwas repräsentiert. Vielleicht habe ich das auch aus Selbstschutz gemacht, dass ich Rückfragen gestellt habe. Und die Person hat dann irgendwann auch das Gespräch beendet, weil ich handfeste Argumente genannt habe. Wäre es in meinem privaten Alltag gewesen, dann hätte ich wahrscheinlich anders reagiert. Dann wäre ich nicht in die Aufklärung gegangen. Dann hätte ich wahrscheinlich mich überhaupt nicht auf das Gespräch eingelassen. In dem Moment, wie gesagt, habe ich mich so verhalten, weil ich Teil des Projektes war und nicht Miriam die Privatperson.
Das ist total spannend. Oran, das würde ja bedeuten, dass wir tatsächlich, dass es gut ist, wenn wir eine gewisse Professionalisierung haben. Also du hast das vorher gesagt, ja, auch als Israeli, als Deutscher auch, dass du sozusagen nicht willst, dass alle Leute irgendwie auf Netanyahu und Gaza und alles angesprochen werden, aber du stellst dich hin und sagst, ich stelle mich diesen Fragen. Ist das der Weg, den wir gehen sollten, dass wir quasi sagen, wir professionalisieren und schützen damit auch die Leute, die das vielleicht gar nicht wollen oder die einfach sagen, ich möchte einfach damit nichts zu tun haben?
Ja, tatsächlich, also Wir opfern uns hier. Wir sagen, hey, wisst ihr was? Allein schafft ihr das nicht hin. Ihr öffnet keine Bücher, ihr hört nicht die richtige Podcast und die richtige Gruppierungen zu. Deswegen müssen wir das machen. Es macht sau viel Spaß und wir sind ein wunderschönes Team und wir haben Zeit unseres Lebens hier. Aber gleichzeitig wissen wir, dass wir auf Gefahren hingehen und dass wir uns auf den Frontlight stellen. Und versuchen auch natürlich Leute aus der Community zu ermutigen, sagen, hey, kommt raus, komm mit uns, damit die Menschen verstehen, dass es gibt mehr als nur Extremisten. Es gibt mehr als nur Hass und furchtbare Sachen auf dieser Welt. Und die meisten Menschen sind für Freiheit, für Demokratie, für Liebe. Und das wollen wir repräsentieren, dass es nicht eben die Mehrheit dafür gehört. Und das sind wir, das ist Sukkot Salam. Und ja, irgendwie, als ich nach Deutschland gekommen bin, das hat mir am Anfang Spaß gemacht, weil da habe ich Kontakt zu neuen Menschen gefunden. Aber es ist ermutigend. Am Ende ist man einfach erschöpft. Genau.
Das ist tatsächlich eine Erfahrung, die ich immer wieder mache. Zum Beispiel jüdische Studierende, die sind ganz toll, aber die müssen ja irgendwie auch ihr Studium durchkriegen. Und wenn du dann jeden Tag irgendwie noch reagieren musst und reisen sollst und so weiter, das leidet ja dann irgendwann. Und das wäre also Ich denke, habe ich dich richtig verstanden, Madam, dass so eine gewisse Professionalisierung auch einen Schutz bietet, dass man also sagt, jetzt bin ich Profi, ich habe dann aber auch noch ein Privatleben und da muss ich nicht funktionieren und dann schützt diese professionelle Rolle auch ein bisschen.
Ganz genau. Also ich würde auch sagen, ich habe mich ja bewusst für diesen Job entschieden, ja. Aber ich würde niemals von betroffenen Menschen erwarten, dass sie ins Gespräch gehen. Müssen sie nicht. Sie müssen auch nicht aufklären.
Also wir wollen diesen Rahmen geben, vor allem jetzt bei der Israel-Palästina-Konflikt. Es ist unfair und es ist eigentlich unverschämt, jeder Israeli oder jede jüdische Person mit dem Konflikt auf die Wand zu klatschen und sagen, ihr seid schuld oder wie ist deine Stellungnahme dafür? Das geht nicht. Und ja, wir wollen hier tatsächlich als Professionelle, als Überlegende, als Menschen, die tatsächlich seit Jahren mit dem Thema auseinandersetzen, die auch eine konkrete Menschenbilder haben, darstellen und sagen, hey, wisst ihr was? Wollt ihr diskutieren? Kommt rein.
Ja.
Wir haben keine Ahnung.
Das muss man mal ganz klar sagen. Ja, hier sitzen deutsche Staatsbürger und Oron ist nicht der Vertreter Netanjahus, Meriem nicht von Erdogan oder einem arabischen und ich übrigens nicht von Wladimir Putin und Donald Trump. Ja, als Christ sozusagen. Ich würde auch sagen, man muss sich nicht festlegen lassen als Privatperson und da irgendwie in eine Ecke drängen lassen, sondern man darf sich selber definieren, aber ich gebe dir auch recht, dass es gut ist, wenn es professionelle Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartner gibt, die dann auch damit umgehen können, weil die Leute haben Fragen und viele müssen ja dieses Differenzieren auch erst lernen.
Also ich muss auch dazu sagen, unser Angebot ist ja sehr, sehr niedrigschwellig. Es ist ja nicht so, dass wir hier die großen Fragen und die großen Themen behandeln, sondern also wir haben neben Workshops auch einfach nur Konzertabende oder Theaterstücke. Oder wir haben einen Programmpunkt, der heißt Chai and Chill, wo man einfach nur reinkommt und redet. Und im Endeffekt geht es wirklich, so wie unser Untertitel auch schon sagt, um die Begegnung. Und nicht, es ist nicht so, dass Leute hier reinkommen und die erste Frage ist, woher kommst du und woran glaubst du? Sondern, was ist das hier? Und, hey, kommt ihr aus Stuttgart und wie kommt ihr auf den Marienplatz? Also man kommt einfach über ganz andere Themen ins Gespräch und nicht über diese Labels. Und es ist auch okay, wenn man am Ende rausgeht und nicht einer Meinung ist. Oron und ich, wir haben schon über viele Themen nicht gestritten, aber
sehr hart diskutiert.
Geredet und wir sind nicht immer einer Meinung.
Mussten wir auch
und
nicht.
Und wir wollen auch nicht immer einer Meinung sein.
Exakt.
Aber trotzdem, also das
zeigt. Demokratie heißt ja in Vielfalt zusammenleben und das heißt nicht einen Einheitsbrei zu erzeugen. Ja, also auch nach einem Dialog darf man die Person bleiben, die man ist und wir begründen hier keine Mischreligion oder keine, sondern wir sagen, wir sind Menschen im Dialog. Ja.
Also in einer Zeit, wo so viele Bubbles unterwegs sind und jeder wird noch mehr radikalisiert in seine eigene Bubble, kommen wir und sagen, hey, wir teilen uns nicht alles, aber die Menschlichkeit und tatsächlich ganz viele andere Sachen, die wir nicht wussten am Anfang, die teilen wir uns und die können wir tatsächlich weitergeben. Kommt als Menschen und teilt euch die schönen Sachen. Es muss nicht so schwer sein.
Ja, es gibt ja auch so Momente, wie Leute kommen und sehen Oron als eine Person, die sich als jüdisch identifiziert und aus Israel stammt, der dann so sagt, so ja, das, was den Palästinensern passiert, ist super schlimm und ich erkenne palästinensische Identität an. Und viele Menschen sind überrascht über diese eigentlich selbstverständliche Äußerung. Ja. Und ich glaube, allein dafür lohnt es sich, hier zu stehen.
Ja, ich meine, das ist dieses falsche Information, die vor allem im Netz steht, wo Menschen nicht wissen und auch noch nie Israelis kennengelernt haben, wo sie denken, wir sind alle Massenmörder mit Blut an den Händen und suchen nach palästinensischen Kindern. Und das ist einfach grundsätzlich falsch. Und das wollen wir ändern. Gestern, das hat mich ziemlich aufgeregt, unser Gästebuch steht draußen und da hat jemand geschrieben, Israel-Hass ist kein Juden-Hass. Free Palestine, Free Gaza. Und ich war so, mit der Free Palestine, mit Free Gaza, gehe ich klar. Aber wenn ihr einfach eine Bevölkerung, nur weil sie da lebt, hasst, dann sorry, es ist antisemitisch. Also du hast nicht Russland, du hast nicht die USA, du hast was gegen Trump, du hast gegen Putin. Wir müssen differenzierter die Sachen gucken. Wenn eine recht extreme, messianische, kahanistische Regierung da steht und macht was drei Viertel des Landes nicht wollen, es tut mir leid, aber das ist nicht das Land. Das repräsentiert nicht, was die Menschen wollen. Also hört bitte damit auf. Und das fand ich tatsächlich ein bisschen coward-mäßig. Warum ist die Person nicht einfach zu uns gekommen und mit uns darüber sprechen?
Ich glaube, sie hat das mit so einer, also so habe ich es verstanden, mit einer Selbstverständlichkeit reingeschrieben. Vielleicht wäre es gut gewesen, nochmal drüber zu sprechen. Also, ja.
Fände ich schade.
Da stand ja auch drin drunter, Muslime und Juden sind Geschwister und ein Herz. Nee. Das heißt, die Basis, die Menschlichkeit war auf jeden Fall da. Und über genauso diese Differenzierung kann man eigentlich immer sprechen. Und ich glaube, könnten wir mit der Person auch sprechen.
Ich glaube auch.
Wir wissen nur nicht, wer es war.
Eben. Genau, also wir haben ja auch ausgemacht, dass ihr auch Fragen stellen könnt, dass nicht sozusagen hier einer immer nur fragt. Aber also meine Position wäre tatsächlich das, dass ich sage, unsere Aufgabe ist es, sowohl eine israelische wie eine palästinensische Identität anzuerkennen. Und wer eine Gruppe vernichten will, ja, wer ein Volk vernichten will, wer einen Staat vernichten will, der will einfach keinen Frieden. Und ich sehe das genauso. Ich habe ja schon Netanyahu auch sehr früh kritisiert, auch viel dafür eingesteckt, aber ich stehe dazu. Jetzt haben das Josef Schuster und Friedrich Merz bei 75 Jahre Zentralrat, haben beide die Formulierung verwendet, Staatsräson ist nicht Regierungsräson. Ja? Also, und das sehe ich genauso. Also ich kann ja Donald Trump kritisieren, ich finde den Mann furchtbar. Ich war bei der Amtsanführung von Barack Obama eingeladen. Ich bin Fan, okay? Den einen finde ich toll und den anderen nicht. Aber ich käme doch nie auf den Gedanken zu sagen, jetzt hasse ich alle Amerikaner, ja? Und meine Frau ist türkische Herkunft, in der Familie auch von ihr, das sind jetzt keine Erdogan-Fans. Und dann quasi alle mit einer Regierung zu identifizieren und deswegen zu hassen, da würde ich sagen, das macht in Bezug auf Israel keinen Sinn, das macht mit Bezug auf gar keinem Land überhaupt einen Sinn. Auch Putin. Also ich finde den Angriffskrieg Russland furchtbar, aber ich käme noch nie auf den Gedanken, deswegen alle Russen zu hassen.
Eben. Ja? Und das müssen wir, also ich verstehe nicht, wie man drauf kommen kann. Vor allem, wenn wir schon wissen, dass es sehr kompliziert ist. Warum versuchen wir, die Sachen so zu vereinfachen? Warum können wir nicht als Menschen einfach Menschen sehen? Mit verschiedenen Meinungen, also ist frustrierend. Also die Arbeit ist frustrierend. Aber es ist auch schön, weil durch die Frustration wächst etwas, die Herausforderung, etwas zu verändern, eine bessere Zukunft sich zu wünschen. Also, was machen wir, wenn wir nur auf uns konzentrieren und nicht weiter in die Zukunft schauen? Dann können wir schon jetzt die ganze Welt abgeben.
Also ich unterrichte ja Medienethik am KIT Karlsruhe und ich kann sagen, einen wesentlichen Grund hast du schon genannt. Es ist die Blasenbildung. Es ist so, dass wir, also das habe ich zum Beispiel im Irak, da hatte ich ein humanitäres Projekt geleitet, erlebt. Es gab gar keine allgemeine Öffentlichkeit mehr, sondern jede Gruppe, jede ethnische, jede religiöse, jede politische Gruppe hatte ihre eigenen Medien, vor allem digitale Medien, hatte ihre eigenen Persönlichkeiten. Man hat Nachrichten gar nicht mehr über gemeinsame Zeitungen oder Tagesschau oder sowas wahrgenommen, sondern quasi das war schon alles in kleinen Blasen. Und ich fürchte, dass quasi die Zeitungs- und Fernsehdemokratien, wo man unterschiedlicher Meinung war, aber trotzdem noch so eine gemeinsame Realität hatte, dass die ins Rutschen gerät. Und deswegen finde ich euren Ansatz so gut. Was ihr hier eigentlich bietet mit eurer Laubhütte, ist so ein bisschen die Möglichkeit, eine gemeinsame Realität zu erfahren. Und du hast es ja schon gesagt, da ist man vielleicht erstmal die Person und wird noch nicht gleich in irgendeine Schublade oder die ewige Frage, wo kommen sie eigentlich her oder so, sondern man darf einfach mal Mann oder Frau selbst sein, oder? Das ist doch eigentlich Realität. Was ihr hier lebt.
Also ich will etwas konkretisieren und klarstellen. Sukkat Salam ist nicht nur Miriam und Oron. Es ist nicht nur ein Projekt von Kubus e.V. Also wenn man hier rechts rüber an der Wand guckt, das sind mittlerweile über 70 Kooperationspartnerinnen. Leute, wir können nicht eine Woche lang die ganze Zeit hier stehen. Wir können nicht so gut musizieren. Miriam ist zwar eine wunderbare Theaterperson, aber ich kann gar nichts. Und deswegen haben wir so viele Kooperationspartnerinnen. Also Sukkat Salam bedeutet auch ein Dach. Ein Dach, wo alle Menschen, alle Kooperationspartnerinnen, Menschen, die einfach etwas bewegen wollen in die richtige Richtung, haben ihren Platz hier und können etwas anbieten. Also auch dieses Jahr 3 Aufstellungen, 3 Wochen, 70 Kooperationspartnerinnen und es wächst und wir haben Anfragen und so viele Menschen, so viele wunderbare Personen, die einfach sagen, Wisst ihr was? Ja. Wir werden nicht unseren Mund stillhalten. Wir reden für die Vielfalt, für die Demokratie.
Ja, und wie Oran schon gesagt hat, dieses Projekt würde überhaupt nicht zustande kommen. Diese Hütte würde gar nicht stehen ohne all unsere unendlich vielen Ehrenamtlichen, die mit anpacken, ohne unsere PraktikantInnen, ohne unsere Studierende, die Teil dieses Projekts waren und sind. Alle einfach, ja.
Krasse Leute.
Also wir sind zufällig die beiden HauptorganisatorInnen, aber wir würden es nie und niemals ohne die schaffen.
Also die Hütte sozusagen, der Ort ist der Begegnung. Als ich das letzte Mal hier war, war ja eine evangelische Hochschule da zum Beispiel.
Sie sind auch heute hier. Ja, genau. Das ist eine Klasse.
Das fand ich total so. Das heißt also, das ist so, dass die Leute nicht nur einmal kommen, winken und weitergehen, sondern es machen welche mit und werden Kooperationspartner.
Ja, also die Hoffnung ist, dass wir Multiplikatorinnen hier ausbilden werden. Die Leute, die mit uns ins Gespräch kommen, die uns zuhören, mit uns ins Gespräch gehen, sie gehen raus und werden ermutigt, tatsächlich zu Hause bei einem rassistischen Onkel etwas zu sagen. Wenn es etwas nicht stimmt, bei der Freundesgruppe zu sagen, hey, ich habe es anders erlebt und zwar vom First-Hand-Knowledge.
Super. Ja, jetzt, ich habe es versprochen, ihr dürft natürlich auch ein, zwei Fragen loswerden. Liebe Hörerinnen und Hörer, Sie hören jetzt wirklich Stuttgarter Leben?
Stuttgarter Sterben.
Stuttgarter Leben retten.
Stuttgarter Leben retten.
Genau, also schieß los, was habt ihr denn für Fragen?
Also Michael, wir kennen uns schon seit ein paar Jahren. Und weißt du, letztes Mal, als du hier warst, du hast uns beide gesagt, dass du zufällig gekommen bist. Miriam, Oron, egal was kommt, halt durch. Mhm. Also wir können einander unterstützen. Was gibt dir die Hoffnung? Also ich meine, du hast gerade eben uns schon gezeigt, dass Drohnenmails, alles Mögliche kommt. Wie gehst du damit um?
Ja, ich komme ja ursprünglich aus einer nicht religiösen Familie, also auch wieder Lebensrettung im Einsatz hier. Moment. Ja. Ist ja gut, dass alles in Stuttgart funktioniert. Ja, ich komme ursprünglich aus einer nicht-religiösen Familie, ehemalige DDR. Mein Vater hat also Stasi-Haft erlebt, einen Fluchtversuch Stasi-Haft. Und ich sage immer gerne, ich war zivilreligiös, bevor ich religiös war. Also ich habe an Demokratie geglaubt, an Zusammenleben und so im Ethikunterricht. Ich war nicht im Religionsunterricht. Lernte ich dann ein nettes Mädchen kennen, meine Nebensitzerin, die Sarah. Und wir sind jetzt knapp 30 Jahre verheiratet und haben 3 Kinder. Also der interreligiöse Dialog kann auch fruchtbar sein. Wir können das nachweisen. Ich habe mich tatsächlich taufen lassen. Ich bin auch religiös geworden. Das ist durchaus eine Stütze, die ich habe. Also eine Religiosität, eine Spiritualität. Ich habe eine wunderbare Familie. Ich habe einen tollen Freundeskreis. Und das sind auch Menschen wie ihr. Also ich habe in dem Job diese Trolle, die Hater, ja, ob die jetzt rassistisch, antisemitisch, sexistisch oder alles gemeinsam sind, die versuchen ja immer, die Person zu vereinzeln, ja, die Person in eine Ecke zu drängen, ihr Angst zu machen und so. Und ich habe zum Beispiel ein super Team, die auf mich aufpassen. Und was ihr vorher gesehen habt zum Beispiel, die haben das auch gesehen, da wird halt auch Anzeige erstattet. Und ich habe inzwischen sogar eine Polizistin, die Sicherheit mit im Blick hat. Und ich will damit sagen, ich gebe mir gar nicht das Recht aufzugeben. Versteht ihr? Ich denke, dann ziehe ich lieber den Hass auf mich. Ich habe 2015, 16 im Nordirak, in Kurdistan, Irak, ein Projekt geleitet. Wir haben dort 1100 jesidische Frauen und Kinder evakuiert. Ja, die Nadja Murad zum Beispiel war dabei, spätere Friedensnobelpreisträgerin. Und ich habe einen Staat gesehen, der zerfällt, wo der Terror und der Hass, der Antisemitismus, das Misstrauen zwischen den Gruppen so groß ist. Ich habe gesehen, welche Verheerungen durch fossile Gewaltenergien, durch Erdöl und Erdgas quasi hervorgerufen werden. Deswegen werbe ich für erneuerbare Friedensenergien, dass wir aufhören, die Kriege zu finanzieren, dass wir aufhören, Erdöl und Erdgas immer weiter einzukaufen. Das heißt, ich kann so viel machen und natürlich ist es gefährlich und natürlich komme ich auch immer mal wieder in Situationen, die man nicht haben will. Aber ich habe denkt mir dann, hey Leute, also ich will meine Heimat, mein Land, meine Demokratie, Menschen wie euch, Menschen, die hier mitarbeiten, einfach schützen. Ich will nicht, dass das hier ein Bürgerkriegsland wird. Und wenn ich könnte, würde ich auch die Klimakrise wenigstens abbremsen. Ja, wenigstens, dass wir werden es nicht mehr aufhalten können, aber wir können doch immer noch gemeinsam ganz viel tun, dass auch Kinder und Enkel eine gemeinsame Zukunft haben. Also ich habe wirklich eine Motivation, und ich werde nicht aufgeben. Und verrückterweise einer dieser Hater, der hat dann einmal damit angegeben, er hätte einen Journalisten in den Suizid getrieben. Und in dem Moment habe ich mir gedacht, ich werde nie aufgeben. Ja, selbst wenn ich jetzt zum Beispiel zurücktreten würde, weil es mir zu viel ist, die würden ja nicht aufhören. Also ich nehme das so, okay Leute, wenn ihr aus allen möglichen Ländern meint, ein Typ in Baden-Württemberg ist euren Hass wert, dann mache ich offensichtlich doch irgendwas Sinnvolles. Und dann halte ich dann halt, es hat er mir, ich glaube, was wir in all unseren heiligen Schriften gemeinsam haben, ist doch, dass nie versprochen worden ist, dass es immer einfach sein würde. Es hat doch niemand gesagt, hey, halte dich an die Gebote und dann wird alles super easy. Also ich habe es zumindest weder in der Tora noch im Koran und auch in der Bibel und nicht mal im Grundgesetz gefunden. Also von dem her, ich mache weiter, auch dank so toller Menschen wie euch und hier meinem Team, dem Podcast-Team. Ich gebe dieses Land und diese Welt nicht auf.
Also es ist schwer. Also vor allem, also ich sage immer, Israel ist, was Demokratie angeht, 10 Jahre im Voraus für die Welt. Und ich habe tatsächlich die Befürchtung jetzt mit dem Rechtsextremismus, dass es bald bei uns ankommt. Also ich meine, als ich aufgewachsen bin, wir waren schon zusammen gegen Netanyahu, haben mit 13, 14, 15 auf die Straße gegangen. Wir haben demonstriert, wir haben die Bima barrikadiert. Wir haben so viele Sachen gemacht und jetzt ist es so weit gekommen. Und fast jeden Tag frage ich mich, wo sind wir damals gescheitert? Was könnten wir anders machen, damit es nicht dazu kommt? Nicht zu dieser Situation, wo Rechtsextremen unser Land und unsere Demokratie aktiv zerstören. Ich frage mich, was können wir noch machen, damit es nicht dazu kommt, vor allem nicht in Deutschland. Und hoffentlich ist das reversible in Israel. Weil, klar, ich bin Israeli und ich werde als Deutsch-Israeli wahrscheinlich sterben, wenn ich nicht mehr noch eine Staatsbürgerschaft irgendwo hole. Aber ja, ich frage mich, was können wir für die Demokratie mehr tun, weil demonstrieren funktioniert anscheinend nicht so gut.
Da kann ich ein ganz klein bisschen widersprechen und dir Mut machen, weil, weißt du, ich habe dieses Amt ja 2018 bekommen. Ich war der erste Antisemitismusbeauftragte und dann gab es plötzlich Hass nicht nur von deutschen Rechtsextremisten, teilweise auch Linken, aber vor allem von rechts, sondern auch aus den USA, sogar aus Israel, aus Polen, sonst, also von ganz unterschiedlichen Seiten. Und ich dachte mir, hä, was ist denn bitte los? Ich meine, ich bin ja nicht mal der Bundesbeauftragte, ich bin doch nur in einem Bundesland. Aber allein die Tatsache, dass wir hier, dass es hier klappt, versteht ihr, dass diese Sukka hier steht, die Laubhütte, das triggert die Leute. Weil wenn wir zeigen, es geht, Zusammenleben geht, du kannst Christin sein, du kannst Muslimin sein, du kannst Jüdin sein, du kannst nicht religiös sein, Jesidin sein, und trotzdem und gerade deswegen einander respektieren, das triggert die. Wenn du Demokratie zerstören willst, musst du beweisen, dass Demokratie nirgendwo funktioniert. Und deswegen ist allein die Tatsache, dass wir hier zusammen sind und mit euren Freundinnen und Freunden, mit euren Mitwirkenden zusammen sind, ist für diese Leute schon. Verstehst du? Damit bewirkst du etwas. Die werden sich über den, die hören Podcast nicht an. Aber die überhaupt die Tatsache, dass wir zusammen sind und sprechen, das wird ganz viele Menschen erreichen. Ich glaube immer, dass die Welt nicht noch mehr deutsche Oberlehrer braucht, die irgendwie der ganzen Welt erklären, wie sie ihre Konflikte lösen. Sondern ich glaube, das Beste, was wir tun können, ist, dass wir hier so leben, dass andere in Israel, in der Türkei, in den USA, in Russland, in der Ukraine daraus Hoffnung schöpfen können. Also zumindest habe ich in all den Ländern, in denen ich bin, nicht die Erfahrung gemacht, dass die Leute gesagt haben, Michael, du bist doch Deutscher, erklär uns mal, wie man Frieden macht. Es ist also nicht so unsere Kernkompetenz gewesen.
Wahrscheinlich gibt es ganz viele deutsche Menschen, die denken, ich muss die Welt retten. Ja. Und da kommen manchmal hierher und sagen, ich habe die Lösung für Israel-Palästina-Konflikt. Und da müssen wir natürlich ganz oft lachen. Aber ich hoffe, also das ist natürlich die Hoffnung, sonst hätten wir das nicht gemacht. Wir hoffen, dass es nicht too little too late, sondern dass es rechtzeitig und groß genug. Und wir hoffen, dass ihr Publikum, ihr Zuhause etwas macht und nicht allein die Arbeit geht, zurück, Fernseher anschaltet und ausschaltet und dann ins Bett, sondern aktiv werden und Verantwortung zusammenziehen. Und das ist das schwerste Sache tatsächlich.
Das Schöne an unserem Projekt ist ja, dass es nicht nur für ein Jahr oder so gefördert wird, sondern tatsächlich bis Ende 28. Das heißt, bis dahin werden wir noch, ich hoffe, mindestens 9 Aufstellungen haben. Und ganz besonders ist an diesem Projekt, dass wirklich jede Person sich aktiv beteiligen kann. Egal, was für einen Bildungshintergrund man hat, egal, was für einen kulturellen, religiösen, ob man an Gott glaubt oder nicht, egal, welche Fähigkeit man besitzt oder Frau, jede Person kann Teil von diesem Projekt sein und jede Person, die weiß, was sie gut kann, kann uns helfen. Also wir sind nicht ausgeschöpft, was ehrenamtliche Personen angeht. Wir sind immer bereit, neue Leute aufzunehmen und auch Hilfe anzunehmen. Ich meine, okay, wir organisieren das Ganze, aber wir haben jetzt auch nicht alle Talente. Ja.
Und natürlich sind wir abhängig von Finanzierungen, die auch momentan ein bisschen schwierig sind. Deswegen, wir sind sehr dankbar für Menschen, die uns unterstützen und sagen, hey, wisst ihr was, es ist uns wichtig genug, dass wir Geld in den Topf eingeben, Förderungen, einfach Privatpersonen, die sagen, wisst ihr was, ich hab was. Hier, bitte, benutzt es gut.
Genau. Also wir bleiben da auch an eurer Seite, aber ich finde auch, es ist auch wichtig, dass Menschen auch erkennen, dass man auch spenden kann, unterstützen kann, etwas tun kann. Ja, man muss, und das den Gedanken auch der Professionalisierung. Ich habe auch noch einen Gedanken, und falls ihr da noch Fragen habt, also ein paar Minuten haben wir schon noch, aber im Irak ist mir halt noch eines klar geworden. Wir sollten das Richtige auch dann tun, wenn wir uns nicht sicher sein können. Also selbst wenn eine Demokratie nach dem anderen zusammenbrechen sollte, das kann ja sein, dass wir nach dem Buchdruck hatten wir Jahrhunderte bis zum 30-jährigen Krieg von Umwälzung, die elektronischen Medien, Radio und Film, die Nazis haben das eingesetzt, auch andere Diktaturen haben das eingesetzt. Jetzt haben wir die Digitalisierung und wir haben die KI-Medienrevolution. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, ob Demokratien das überleben, aber ich finde, genau dann sollten wir doch trotzdem das Richtige tun. Also weißt du, wenn ich jetzt in Israel oder in der Türkei oder in den USA Menschen sehe, die auf die Straßen gehen, die sich für das Gute einsetzen, sich nicht gegeneinander aufspielen lassen, das bleibt doch richtig. Ich engagiere mich doch nicht nur, wenn ich weiß, dass es erfolgreich ist, sondern ich engagiere mich doch auch wenn ich weiß, dass vielleicht schwere Zeiten auf uns zukommen. Wie empfindet ihr das auch so? Oder?
Ja, ich glaube, wir müssen uns immer wieder daran erinnern, dass Demokratie nicht perfekt ist. Ja. Also es ist alles andere als perfekt. Es ist unperfekt. Aber es ist gerade das Beste, was wir kennen. Und ich glaube, darum geht es herauszufinden, wie man es besser machen kann.
Und vor allem Demokratie heißt Intoleranz vor Intoleranz. Zu sagen, hey, etwas, was Rassistisches, Feindlichkeit gegen jegliche Gruppen von Personen soll nicht toleriert werden. Und das haben wir in Deutschland tatsächlich vergessen. Wir haben zu lang überlegt und waren zu langsam, wo Menschen andere Menschen verachtet haben. Und da ziehe ich den Finger und sage, nee, zu langsam, zu bürokratisch, das geht nicht weiter.
Und nochmal, um an eine Absicht unseres Projektes anzuknüpfen. Also wir stehen ja hier nicht aus Spaß, um Menschen, die eben nicht von Rassismus betroffen sind, aufzuklären oder einen Dialog mit denen zu starten. Also wir reden von weißer Mehrheitsgesellschaft. Wenn Menschen, die nicht benachteiligt sind von bestimmten Dingen, sich für andere Menschen einsetzen, die betroffen und benachteiligt sind, dann würde die Welt viel besser aussehen. Weil ich nicht von Rassismus oder Sexismus oder von Behindertenfeindlichkeit oder sowas betroffen bin, heißt es nicht, dass ich sage, ah ja, die kümmern sich schon drum, ich muss da nichts machen. Nein, genau. Dann sollte ich ja aktiv werden, eben für diese betroffenen Gruppen. Weil leider, es ist leider so, nicht betroffenen Menschen hört man viel eher zu als betroffenen Menschen. Es ist ganz oft, auch wenn wir unterwegs sind und ich da stehe und beispielsweise über antipalästinensischen Rassismus spreche, dann wird da viel weniger zugehört, als wenn Oron darüber spricht. Die Erfahrung haben wir auch schon gemacht.
Also die jüdischen Gemeinden hatten mich ja vorgeschlagen, und zwar Baden und Württemberg gemeinsam. Ja, es ist also dicht beim Papst, egal in welcher Religion, wenn sich Baden und Württemberger einig sind. Und das war denen tatsächlich auch wichtig, dass sie gesagt haben, Michael, wir möchten, dass du das als Christ machst, weil wir eben nicht wollen, dass sozusagen Betroffene immer, dann wird sofort ja unterstellt, er oder sie redet für sich, ja, sondern dass wir quasi solidarische Bündnisse bilden, dass wir da sind, wenn dich jemand sexistisch angreift, dass wir da sind, wenn dich jemand antisemitisch angreift, dass wir beide da sind, wenn dich jemand antisemitisch angreift. Also, dass wir quasi eine Solidarität bilden, die sagt, ich spreche nicht nur für mich, sondern ich spreche auch immer für die anderen Betroffenen von Hass und Hetze. Also die jüdischen Gemeinden fanden den Einsatz für die Jesidinnen und Jesiden sehr wichtig, weil sie gesagt haben, okay, der Michael will nicht irgendwie Schuldkomplexe abarbeiten oder so, sondern es geht ihm wirklich um die Menschenwürde von jeder Person. Und da würde ich dir völlig recht geben. Also wenn es nach dem Motto heißt, Sexismus, da sind die Frauen zuständig, Antisemitismus, dann darf sich der Jude verteidigen. Und wenn jemand was gegen Deutsche hat, dann fragen wir auch mal den Michael, dann haben wir verloren. Wir haben nur eine Chance, wenn wir sagen, wir stehen füreinander ein und lassen nicht zu, dass jemand von uns ausgegrenzt, beleidigt, angegriffen wird, oder?
Ja, voll. Und dafür muss man ja erst einmal sich dessen bewusst werden, dass diese Diskriminierungsformen herrschen. Und das ist leider Gottes in Deutschland auch noch eine ganz, ganz große Hürde. Also sehr unsichtbare Themen. Wir sind hier in unseren Bubbles unterwegs und beschäftigen uns seit Jahren damit und können nicht glauben, dass es immer noch menschenfeindliche Menschen gibt, aber leider Gottes ist das so.
Ja, und wie man auf Englisch sagt, the way to hell is full of good intentions. Viele Menschen, die denken, wir kämpfen für die Freiheit, wir kämpfen für Rechte anderer Menschen, ganz oft machen das ohne mit der Community, die freiheitlich und demokratisch ist. Und da müssen wir tatsächlich uns bewusst werden, hey Leute, wollt ihr euch einsetzen? Dann guckt mal, dass ihr bei den Menschen, die tatsächlich Gutes einrichten wollen und für die Metaebene denken, dass sie zum Beispiel Standing Together, Israelis und Palästinensern for Peace. Es gibt so viele Menschen, also vor allem mit diesem Konflikt gerade, Menschen, die sagen, hey, wir wollen das zusammendenken, einheitlich und nicht eine Gruppierung isolieren und nur an die denken.
Und vor allem auch sich selbst hinterfragen. Es ist auch unangenehm, sich selbst zu hinterfragen. Es ist nicht schön, es fühlt sich nicht gut an. Und die erste Reaktion auf, wenn man auf eben bestimmte Dinge angesprochen wird, ist eben Verteidigung. Und das ist menschlich, glaube ich, wenn ich mich, wenn ich auf etwas hingewiesen werde. Und natürlich will ich nicht menschenfeindlich sein. Und es ist auch okay, so zu reagieren. Aber ich glaube, Fehler einsehen und Fehler reflektieren und dann auch irgendwann mal seine Meinung zu ändern, ist voll in Ordnung und ist auch demokratisch irgendwie.
Ich meine, wie oft haben wir unsere Meinungen geändert in den letzten Jahren? Wie oft Diskussionen haben dazu geführt, dass wir noch etwas dazu gelernt haben? Diese Neugier soll dabei bleiben. Menschen sollen sagen, ich weiß nicht alles und ich bin bereit, mein Welt zu vergrößern, noch Sachen dazu zu lernen.
Ich meine, da kann ich tatsächlich auch die Erfahrung bestätigen, weil ich spreche ja bewusst immer die erneuerbaren Friedensenergien an, weil ich genau das nicht will. Ich will nicht, dass die Leute sozusagen glauben, ah, wir sind jetzt hier die Zuschauer und Herr Blume, sagen Sie mal, der Israel ist schlimm, diese Völker da unten und so, ja. Sondern nein, Leute, wir finanzieren das. Wir finanzieren jede Rakete, die aus der Ukraine, aus Russland auf die Ukraine niedergeht, die Terrororganisation, das Atomprogramm, die Revolutionsgarden im Iran und so. Katar, den haben wir sogar die Weltmeisterschaft verkauft, das Allerheiligste von Deutschland. Da hat man überhaupt gar kein Problem, dass die Taliban und die Hamas ihre Hauptquartiere haben. Wir stecken mit drin, unser Wirtschaftssystem und so. Und ich erlebe das genau, dass das wollen die Leute am Anfang nicht. Die möchten gerne, das ist das Problem der anderen. Sie sind ja die Guten, ja. Sie haben damit nichts zu tun. Aber ich gehe da bewusst rein. Am Anfang ist dann oft eine Abwehr da, ja. Aber bei manchen Leuten führt es doch dann dazu, dass sie da, ja, okay, vielleicht sollte ich doch mal denken, vielleicht ein Elektroauto statt ein Diesel oder so, weil eigentlich will ich ja auch nicht diese Kriege und diese Gewalt immer weiter finanzieren. Und vielleicht wäre es ja wirklich schön, wir hätten einen Planeten, wo auch noch in Zukunft Menschen zusammenleben können. Könnte man ja auf den Gedanken kommen. Also ich stimme zu, am Anfang ist oft Abwehr. Bei manchen Leuten führt das aber auch in eine Reflexion. Und bevor ich euch das Schlusswort gebe, weil wir schon in der Zeit weit sind, auch nochmal einfach eine positive Erfahrung, die wir gemacht haben. Wir haben den Podcast gestartet zur Covid-19-Pandemie, weil sowas nicht möglich war. Man konnte sich im öffentlichen Raum nicht treffen. Wir konnten keine Veranstaltungen machen. Und wir haben über die Jahre festgestellt, dass wir ganz viele Menschen erreichen, die nie zu so einer Veranstaltung kommen würden. Weißt du, die haben am Anfang haben die oft noch ein bisschen Bammel und dann hören die sich vielleicht eher mal an. Was sagt die Muslimin? Was sagt der Jude? Was sagt der Christ oder diese Wissenschaftler oder so? Und manche öffnen sich dann und kommen danach. Das heißt, ihr habt eine Wirkung. Deswegen bin ich heute auch hier, die über den Tag hinausgeht und die auch Menschen erreicht, die sich vielleicht noch nicht hierher trauen. Und jetzt würde ich euch beiden aber völlig frei, ihr habt das Schlusswort und ihr sagt, was ihr wollt. Miriam.
Also ich habe was ganz, ganz Wichtiges von Oran gelernt. Und zwar folgt uns auf Instagram. Sukkat.salam. Wir wollten diese Woche eigentlich noch die 1000 knacken. Vielleicht schaffen wir es ja. Und ihr könnt uns dabei helfen.
Ja, wir sind nur zu zweit. Und also die Vorstellung von Sukkat Salam ist eine Menschenkette. Alle Menschen, die dazu in diese Familie kommen, halten noch weitere Hände. Und wenn wir alle zusammen die Hände halten, kann uns niemand was antun.
Ja, und wir dürfen auch böse aufeinander sein.
Oh, definitiv, okay. Definitiv. Also wir streiten uns ständig. Aber Streit gehört zur Beziehung. Wenn wir nicht Beziehung zu Menschen, die nicht genau so wie wir aufgewachsen sind oder genau die gleiche Meinung, wie können wir wachsen? Auf Hebräisch sagt man, was nicht wächst, ist schon längst gestorben. Und wächst, sei ein Mensch, verbessert euch, denkt, was ihr für die Welt tun könnt und nicht, was die Welt für euch schon getan hat.
Kann ich übrigens auch für interreligiöse Familien bestätigen. Also es ist so, es kommt nicht darauf an, immer einer Meinung zu sein und es kommt auch nicht darauf an, nicht zu streiten. Alles gut. Es kommt nicht darauf an, immer einer Meinung zu
sein. Oh. Willkommen zu uns.
Genau.
Die Netze.
Noch einmal und dann alles gut. Das lassen wir auch so drin. Das ist echtes Leben. Es kommt nicht darauf an, immer einer Meinung zu sein. Es kommt nicht darauf an, nicht zu streiten, sondern es kommt darauf an, wie man mit Meinungsverschiedenheiten umgeht und wie man streitet und wie man auch wieder zusammenkommt, trotz unterschiedlicher Meinung. Niemand hier will einen Einheitsbrei. Wir sind unter einer Laubhütte, aber wir sind in dieser Laubhütte, weil wir verschieden sein dürfen. Und ich glaube, das gilt für alle Anwesenden hier. Sonst wäre es ja wieder eine Form von Gewalt. Wenn wir sagen, wenn du hier reinkommst, dann musst du dich anpassen und darfst nicht mehr du selbst sein. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, das war eine besondere Folge von Verschwörungsfragen. Der Podcast entwickelt sich weiter, jetzt zum ersten Mal auch als Videocast. Mir hat es unheimlich Freude gemacht. Wir freuen uns auf eure Rückmeldungen auch. Und ja, ich denke, ihr habt jetzt auch gesehen, warum ich die Arbeit trotz allem gerne mache, weil sie einen mit so wunderbaren Menschen zusammenbringt. Und ich habe das im Landtag gesagt und ich sage das auch hier. Eine Zukunft haben wir nur gemeinsam. Das heißt, entweder wir sind und bleiben eine Demokratie, in der alle Menschen Menschenwürde haben und in der niemand aufgrund seiner Herkunft, Religion, Ethnie, seiner sexuellen Orientierung ausgegrenzt angegriffen wird oder nicht. Es gibt keine Kompromisse. Ich kann nicht in einer Gesellschaft leben, in der jemand, weil er jüdisch ist oder weil sie muslimisch ist, Menschen zweiter Klasse sind. Entweder wir glauben an die Menschenwürde oder biblisch an die Ebenbildlichkeit jedes Menschen oder wir tun es nicht. Und wir sind in vielen Kompromissbereit, aber getrennt kriegt ihr uns nicht. In diesem Sinne danke ich euch sehr, dass ich Gast sein durfte und ich finde, ihr habt einen gesegneten Ort geschaffen.
Ja, und danke, dass du es hier in der Hitze mit uns ausgehalten hast.
Als Blume, Licht und Wasser, das ist das Geheimmittel immer.
Also ich bin Israelin, trotzdem habe ich Perlen überall, das ist furchtbar.
Du bist Licht und eine Miriam Maria, was will man mehr? Macht's gut, ihr Lieben.
Ciao, ciao.
Ciao.
Haben Sie Fragen, Anregungen oder Ideen für weitere Themen? Dann schreiben Sie uns gerne. Die Kontaktdaten finden Sie in den Shownotes. Bis zum nächsten Mal.